Ungefährliches Halbwissen. The Last Missing Podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, Schubdidu.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Meine Mutter hat keinen Lügner erzogen, deswegen sage ich nicht Guten Morgen, Paul.
Bleib doch beim Moin.
Moin. Moin. Das geht. Ja.
Ja.
Ja, da sind wir wieder.
Und zur späten Stunde.
Zur späten Stunde dieses Mal.
Ja, im Schlafanzug, frisch geduscht, gebadet.
Ja.
Und eine Tüte Chips auf dem Tisch. Ja, das wäre super für einen Podcast.
Ich habe schon die Zähne geputzt und jetzt trinke ich noch ein großes Glas Orangensaft.
Ja, genau. Lecker.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Die Welt ist fertig.
Das ist gut.
Es gibt ein schönes Lied von Deichkind.
Ja.
Ja. Und es wurde wohl ausgerechnet, dass Gamer jetzt über 25 Milliarden Stunden Call of Duty gespielt haben. Das entspricht 2,85 Millionen Jahren.
Ja.
Und das wiederum entspricht ungefähr dem Zeitraum, den menschliche Wesen und Frühformen davon auf der Erde existieren. Das heißt, wir haben einmal die menschliche Existenz nachgespielt. Wir alle zusammen in Call of Duty.
Ja, aber immer die gleichen Missionen.
25 Milliarden Stunden.
Das ist allerdings. Und nur ungefähr 1 bis 2 gehen davon auf mein Konto.
Nee, bei mir ein paar mehr.
Nee, Milliarden.
Ach so. Ach, du bist das.
Mhm.
Ja. Ja, fand ich ganz interessant.
Was ist denn deins bei Call of Duty?
Ja, hatte das einen Namen? Ich glaube, das erste.
Ja, ich glaube, das hieß tatsächlich auch.
Das ist einfach Call of Duty. Und man hat irgendwie, am Ende gab es die Schlacht in Berlin.
Ja.
Ganz klassisch.
Habe ich auch sehr geliebt. Und ja, wobei Modern Warfare fand ich dann schon.
Da war ich raus schon wieder. Da war die Phase, wo dann. Weiß ich auch nicht. Ich habe das ja auf dem PC gespielt. Ich habe es nicht auf Konsole gespielt. Ja,
selbstverständlich auf dem PC. Was denn sonst?
Konsole.
Nein.
Ich habe es mir jetzt nochmal für die PS5 runtergeladen. Also Call of Duty. World War II, glaube ich. Also erstmal habe ich festgestellt, es ist wirklich schon Jahrzehnte her, dass ich das gespielt habe.
Ja.
Und ich bin unfassbar langsam. Und dieses und mit Konsole ist nochmal echt eine andere Nummer.
Es ist bei mir leider so, dass wenn ich die Finger auf die Tastatur lege, weil ich was schreiben will, ich es automatisch auf A, W und D habe.
Ja, gut. Weil du so viele Browser-Games spielst da in deiner Arbeit nebenbei.
Nee, das ist ja leider schon sehr lange her. Ich habe noch nicht mal mehr einen Computer. Der Computer kann noch nicht mal Sims.
Hm. Oh, das waren echt tolle Zeiten.
Die Firma Apfel, verstehst du? Die macht sowas einfach nicht, die Doofmänner.
Nee, das stimmt. Ja, aber dann, du hast ja die Chance umzusteigen, aber das war doch schön, so Tower-PCs, die man an der Seite aufgemacht hat, ja, um dann noch den Ventilator ranzustellen und so. Das war toll. Aber wir wollen nicht von alten Krams reden.
Nein.
Ich habe ganz viele Sachen heute für dich vorbereitet,
oha,
mein Lieber. Und zwar bin ich in einen Mischmasch von Kategorien gekommen, die wir haben. Aber dazu vielleicht später mehr.
Ich könnte die kleinen drei.
Oh, lang nicht gehabt.
Mhm.
Muss das mit Musik sein?
Und ich habe auf jeden Fall einen Trommelpeter.
Ja, okay. Ja, aber komm, machen wir die kleinen drei zum Warmwerden.
Ehrlich?
Ja.
Ach, jetzt. Da erwischst du mich aber auf dem ganz falschen Fuß.
Ach nee? Ach ja? Ach doch.
Ja, das erste, was ich entdeckt habe, betrifft ein Kennzeichen, ein besonderes. Oder eine Kennzeichnung. Und zwar kennst du mit Sicherheit in verschiedensten Ländern die Geschichte, dass man Fahranfänger besonders kennzeichnet.
Ja. Mit einem L.
Zum Beispiel. Also verschiedenste Länder, aber ja.
Für langsam in England. Ich weiß nicht, wofür das ist.
Learning. Ja, das gibt ja auch durchaus Sinn.
Schweden auch schön, mit so einem Dreieck.
Ja.
Und die fahren da nur 30.
Ja, oh echt?
Ich glaube, die dürfen ab 15 Autos fahren. Oder ja, 16, ja, damit die da irgendwie überhaupt mal wohin kommen.
Ganz kurz Schweden. Ich möchte mich zutiefst entschuldigen und verneigen. Endlich. Vor dem schwedischen Volk.
Ja.
Und du weißt, das fällt mir nicht so sonderlich leicht. Ich habe Herrn Quisling nach Schweden, den Kollaborateur in der...
Ist das ein Däne?
Norweger? Nein, ein Norweger.
Ja, da hast du aber dann, also wusste ich jetzt nicht, ich danke aber stellvertretend für das schwedische Volk, die haben es ja eh miteinander da oben, die Dänen und die Schweden und die Norweger und genau. So. Das war so ein bisschen,
Ja, das war. Nur die Finnen sind immer...
Die sind ja Russen.
Oh ja, das sagt den mal. Nein, es geht um eine Kennzeichnung von Menschen im Straßenverkehr, allerdings in der umgekehrten sozusagen Reihenfolge, Altersfolge. Nämlich in Korea werden Menschen dazu gezwungen, ihr Kraftfahrzeug zu markieren, wenn sie älter als 80 Jahre sind.
Oha.
Ja.
Finde ich aber gar nicht so schlecht.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ja, das ist das Koreischer-Kennzeichen. Und das müssen Menschen ab 75 an ihr Kraftfahrzeug tun. Gibt es seit 1997. Und das warnt eben andere Menschen davor. So könnte man das ausdrücken. Aber eigentlich, so sagen die Japaner, geht es darum, dass man mehr Rücksicht dann auf ältere Leute nimmt.
Koreaner.
Was habe ich eben gesagt?
Japan.
Okay, das liegt nicht weit voneinander entfernt, aber hat nicht so viel miteinander zu tun. Ja, ab 75 muss man das tun. Das gibt es außerhalb Koreas, gibt es das nicht. Offiziell ist es, wie gesagt, damit Menschen mehr Rücksicht nehmen. Es bedeutet aber außerdem, dass man ab 75 auch regelmäßig seinen Führerschein überprüfen lassen muss. Mhm. Empfohlen ab 70, aber Pflicht ab 75. Das allerdings haben auch andere Länder.
Tests ab einem gewissen.
Ja.
Ja, das ist ja irgendwie auch
65.
Das ist ja auch irgendwie gar nicht. Also du machst den irgendwann. Mit 17 machst du deinen Führerschein.
Mhm.
Das ist in Spanien, ist da im Zweifel eine Diktatur und zwei Könige durchgelaufen und dann fährst du immer noch mit der gleichen, ja. Ja, ist schon gar nicht so schlecht.
Na, aber also das haben wirklich viele Länder. Ab 75 muss man ärztliches Gutachten in Dänemark abliefern, ab 80 alle einmal im Jahr zur Überprüfung gehen.
Mhm.
In Portugal und in Portugal muss man ab 50 seinen Führerschein erneuern, in Italien auch.
Macht nur keiner.
Weiß ich nicht.
Den Süditalien interessiert das gar nicht. Ja, gut. Ich finde das gut. Aber jetzt stell dir mal so ganz kleines Gedankenexperiment.
Mhm.
Was passiert eher? Ein Führerschein mit Ablaufdatum und Test Voraussetzung oder ein Tempolimit in Deutschland.
Und oh, das ist ein Todesrennen.
Welche Barrikaden brennen höher?
Aber ich wollte dir noch einen kleinen für dich Koreischa. Also du bist ja vielleicht, du kommst ja auch noch an das Alter.
Hoffentlich,
aber ja. Weltweit wird dieses Symbol, das ist auch ganz schön, so ein buntes Dreieck, benutzt, um damit Oldtimer-Autos zu kennzeichnen. Das ist ein kleines Geheimzeichen.
Mhm. Okay. Oh, das passt ja.
Ne? Ja, die drei Kleinen. So, als zweites eine wunderbare Geschichte, die ich las. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir alle Heiligen.
Ja.
Und den Abend davor.
Ja. Fantasiefeiertag.
Ja. Und dazu las ich, es gibt verschiedenste Symbole, Ähnliches für Unglück, kennst du?
Hufeisen falsch rum.
Sowas.
Kacke am Schuh.
Das ist einfach so scheiße.
Unglück ist
unter einer Leiter durchgehen.
Ach, die schwarze Katze von rechts. Das ist so. Aberglaube, oder?
Das ist Aberglaube. Und jetzt kommt's. Im spanischen Terraza ist zwischen Anfang Oktober und Mitte November ist verboten, in dem örtlichen Tierheim schwarze Katzen zu adoptieren. Weil es dort augenscheinlich Überhand genommen hat, dass als kleiner Party-Gag dort Katzen ausgeliehen wurden, damit man schwarze Katzen für die Halloween-Party hatte.
Ah, sehr gut. Und dann gibt man die wieder zurück mit so einem Kostümhandel.
Wofür?
Ja, okay. Schön, dass es dagegen eine Regelung gibt. Oh Mann, die Leute sind auch irre.
Ja, aber was heißt, ja, es ist grässlich, dass es dafür eine Regelung geben muss.
Exakt. Ach, Halloween ist so schön.
Ja, ja. Ich bin auch ein begeisterter.
Ja, manche nehmen das total ernst, ne? Und ziehen den Karneval. Also alle Karnevalisten ziehen das ja vor, um nochmal eine zweite Rechtfertigung zu haben im Jahr oder eine dritte, sich zu verkleiden. Jeder Jack ist anders.
Ja, das stimmt. Wobei ist, das ist, glaube ich, an was Hawaii mit Your Mother oder so. Du weißt, wie solche Kostüme entstehen?
Nein.
Das ist total simpel. Du nimmst irgendeinen Beruf, eine Berufsbezeichnung und setzt sexy davor.
Oh. Der sexy Hausmeister.
Ne? Krankenschwester, Polizist, sonst irgendwie.
Ja, ja. Es könnte so einfach sein.
Sexy Verwaltungsbeamter.
Oh.
Ich kann es sehen.
Rechtspfleger.
Ja.
Okay.
Okay, der dritte.
Mhm.
Wir hatten vor kurzem die Frankfurter Buchmesse.
Ja.
Und dort ist mir ein Genre in der Berichterstattung über den Weg gelaufen, das ich vorher nicht kannte und das erschreckende Ausmaße. Nein, das ist irgendwie das, was alle jetzt derzeit haben wollen. Und zwar nennt es sich Dark Romance. Sagt dir das etwas?
Nein.
Okay, vom Wort her erklärt es sich schon ein bisschen.
Ja, geht es in Richtung, also Romance ist ja offenbar dann eine Liebesgeschichte.
Ja.
Und die, wenn es dark ist, ist es entweder nicht gut.
Ja.
Oder, wie wir es eben hatten, sexy.
Ja. Alles gehört da mit rein. Und ich glaube, man wird es, indem man eine anständige Triggerwarnung am Anfang stellt. Mhm. Und es geht eben darum, es geht um toxische Beziehungen, Machtgefälle, Tabus, Kämpfe um eine immer weibliche Hauptfigur. Dazu gibt es natürlich reichlich Gewalt, Schießereien, Morde, sonst irgendwas. Und es geht irgendwie im Stalking. Es geht immer irgendwie so, dass irgendeiner ein richtig böser ist.
Mhm.
Aber die eine Frau kommt, die ihn dann zu dem Guten macht und dann eben der Kampf und so weiter und so fort. Das Ganze nennt sich auch New Adult Genre und rennt wie blöde.
Naja, das ist das, was die Leute lesen wollen, ne?
Augenscheinlich. Und was mir da.
Nios kommentiert dazu: geil.
Ja, eine von diesen Autorinnen ist DC.
Judith Rakers.
Weißt du was? Das ist so ungehörig.
Finde ich auch.
Nein, weil ich ein visueller Mensch bin. Ich sehe das jetzt.
In ihrem Gewächshaus.
Zum Beispiel.
Ja.
Es ist mir egal. So. Und zwar gibt es eine Schriftstellerin namens D.C. Odessa, weiß ich nicht, ist alles ein Künstlername, in Wirklichkeit heißt sie, keine Ahnung, Gertrud Meyer.
Oder Fridolin.
Nee, es ist eine Frau.
Es ist eine Frau,
das weiß man deswegen, weil, und deswegen, so bin ich erst auf dieses Genre gekommen. Denkst du an
den Comicverkäufer bei den Simpsons, so ein Typ.
Die macht natürlich das, oder die hat das ganze Spiel verstanden. Die hat den Kram natürlich multimedial angelegt. Also sie hat eine große Seite, also eine Homepage und dann ganz viele Social-Media-Ableger, ist ja logisch. Und auf dieser Seite, wenn du da drauf gehst, gibt es als erstmal so ein Pop-up, auf dem steht, du willst mehr?
Mhm.
Und dann so ein Foto von ihr natürlich, schwarz-weiß und so weiter. Es ist ganz groß. Muss man sich mal durch... Und der Call-to-Action-Button heißt...
Klick mich.
Lass es uns tun.
Ah. Klick mich ist aber auch nicht schlecht. Mhm. Ja.
So, und ich sah einen Bericht, das ist der Abschluss. Ich sah einen Bericht in ein Event von ihr organisiert am Rande oder auf der Frankfurter Buchmesse und sie hat einen Roman geschrieben, da geht es um 7 böse Männer.
Mhm.
Und diese 7 bösen Männer waren da. Und man konnte ein Meet and Greet mit diesen 7 bösen Männern kaufen. Also keine Signierstunde mehr oder ähnliches.
Aha.
Und da waren diese geschlängelten Absperrschlangen. Mhm. Und da waren nur Damen in einem Alter, wie sie früher bei Boygroups standen und kreischten und so weiter. Als
so
diese,
jung?
Ja. Deswegen diese Triggerwarnung, sonst irgendwas. Die haben alle eine FSK, aber es wird natürlich sauber umgangen und so weiter. Es ist total gefährlich, kann man sich ernsthaft vorstellen.
Ja, sicher.
Weil das im Kopf stattfindet. Und
die Gedanken sind
so. So sieht's doch aus. Man darf nicht vergessen, drei Bier sind ein Essen, kommt in dem Lied drin vor. Oder so ähnlich. Aber man kann es drauf singen. So. Auf jeden Fall, diese Herren zogen dann ein und es wurde anständig gekreischt und so ein bisschen Beatlemania. Aber das sind Romanfiguren.
Und die haben dann die haben dann alle eine Charakterausfärbung in einer gewissen Richtung.
Ja, auch, aber vor allen Dingen wurden dann, das war nicht nett von diesem Fernsehbericht, die haben sie dann interviewt. Mhm. Zu dem Charakter. Die eine Hälfte konnte leider gar kein Deutsch. Und die andere Hälfte hatte diese Bücher nie gelesen.
Ja. Okay. Ja, das ist die Fassade, die man mit. Okay. Nee, habe ich noch nicht, ist mir noch nicht untergekommen.
Aber du musst dir die Verkaufszahlen dazu angucken.
Ja, da wird man wahrscheinlich
wütend. Unfassbar. Und davon gibt es Hunderte.
Ist das so ein Nachklapp von 50 Shades of Grey?
Vielleicht, aber vielleicht auch diese, hatten wir nicht gerade irgendwie 20 Jahre von diesem Vampirfilm da bis
Twilight.
Zum, ja.
Du. Ich werde mal die Augen offen halten.
Ich hab ja die These, wenn die Welt einem zu doll Angst macht, muss man sich in so einen Quatsch flüchten.
Ja. Die Zeit ist reif. Ja. Aha. Ja, okay. Nee, danke. Die Handys hören mit. Wahrscheinlich
und ich war einer von den sieben.
Ja. Und vor allen Dingen hast du jetzt den Newsletter abonniert.
Lass es uns tun,
okay. Ja, danke für die drei Kleinen.
Ja.
Aber ich habe drei Kleine gegessen. Ich war auf dem Bremer Freimarkt.
Wieso gibt es da nur drei?
Ja, drei Kleine ist von der Rossbraterei. Okay. Da ist mindestens 53% Pferd drin.
Das finde ich gut.
Klassiker.
Ja, sehr. Mhm. Oh, ist wieder Freimarkt?
Ist ja jetzt nicht mehr. Ist ja durch.
Verstehe ich. Dann ist ja nicht mehr lang zum 6-Tage-Rennen.
Ja, Mitte Januar.
Ja,
genau. Drück doch mal auf Genial daneben.
Guten Abend. Freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind, bei Genial daneben. Es wird eine lustige Sendung. Ich kann es Ihnen garantieren, denn wir haben heute den Jüngsten unter uns.
Welcher Bundesligist spielte in der Adolf-Hitler-Kampfbahn?
Alle.
Nee.
HSV.
Nein.
Aber ich dachte, die hieß mal eine Zeit lang so.
Nee, ich habe eine Liste derer, die so heißen und da ist die zumindest nicht bei. Es gibt Kampfbahnen in Hamburg, aber
Adolf Jäger. Ja, genau. Ist aber was ganz anderes. Am
Stadtpark, ne?
Nee.
Welches denn am Stadtpark? Die Jahnkampfbahn, ne?
Ach so, ja. Ach, das ist ja kein Fußballplatz.
Also eins kennst du auf jeden Fall noch und du kennst auch das Stadion, du warst bestimmt auch schon mal da, um welches es sich geht. Das ist ein aktueller Bundesligist, der genau in diesem Stadion.
Sonst hätte ich nämlich gesagt, Rote Erde.
Genau in diesem Stadion.
Ja. Gladbach hat neu gebaut, Dortmund.
Die würden in manchen Teilen von Dortmund gerne so das Stadion wieder so nennen. Gerade im Norden.
Nee, hilf mir. Weiß ich nicht.
VfB Stuttgart.
Ach, ehrlich?
Mhm.
Aber die hatten auch immer ein Händchen, ja.
Ja, also es wurde in 33 auch erst eröffnet. Also Arbeitstitel war Stuttgarter Kampfbahn von 29 bis 33 und dann kam man dann doch im weiteren Prozess auf die Idee, dass es eine gute Idee ist, Adolf Hitler Kampfbahn zu nennen, dann auch pünktlich bis 45. Danach war es kurz das Century Stadium, ein Jahr lang. Dann
das was bitte?
Century. Jahrhundert, keine Ahnung.
Ja, ich kann es übersetzen, aber ich hätte es gerne auf Schwäbisch gehört.
Ja, Century Stadion. Dann die Kampfbahn von 45 bis 49 und dann das Neckarstadion bis 93.
Und dann?
Gottlieb Daimler. Exakt, bis 2008, danach Mercedes-Benz Arena und seit 2013 mit dem unfassbar charmanten Titel. Wie heißt das Stadion von Stuttgart heute?
Nee, keine Ahnung. ENBW, keine Ahnung.
MHP Arena.
Ah ja, stimmt. Okay. So,
liebe Grüße.
MAP ist, glaube ich, die Bank von Porsche oder sowas. Ist ein Porsche-Unternehmen.
Ich glaube,
ein
Finanzdienstleister, irgendwas in die Richtung, ja.
Okay.
Ja, fand ich nur...
Also ich sag's ja immer wieder gern, in Meppen hieß das Stadion lange Hindenburg-Kampfbahn.
Ja, bis länger als notwendig.
Ja.
Es gab noch andere Hitler-Kampfbahnen. Mhm. In Gütersloh gab es eins, das Stadion Nord in Hamburg hieß so.
Ja, aber ich glaube, das ist das dann.
Das ist der Volkspark?
Ja, also der HSV hat ja da nicht gespielt, sondern der hat ja immer am Roten Baum gespielt.
Ja.
Und das Volksparkstadion ist erst zur WM 74 gebaut worden.
Okay.
Und das kommt schon gut hin, weil das ist schon Bezirk Nord.
Ich habe jetzt Stadion Nord nicht genau geguckt, aber sonst würde es hier.
Aber das könnte sein, deswegen.
In Ludwigshafen gibt es noch eins, in Menden, das Weserstadion in Minden. hieß mal so, die Bertha-Benz-Halle in Pforzheim, in Rheine, Worms und zwei Sachen noch, nämlich das Stadion an der Lohmühle.
Ja.
In Lübeck.
Nein, ja.
Hieß genauso.
Ja, denke ich.
Zu gleicher Zeit. Und bis, also alle waren so von 33 bis 45 ungefähr. Eins nicht, das war von 34 bis 46.
Ja, 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 ja.
Und zwar in Ulm, in Sabsche. Wer spielt gerade bei diesem Verein?
Oh, Podolski.
Sie.
Goni Sabsche.
Goni Sabsche, genau. Ja.
Ja, das ist aber häufig, also nicht sowas Prominentes. Und auch bei Straßennamen war man da recht flink. Aber es gibt zahlreiche Städte, die noch mal kurz nachgeguckt haben und sagen, hoppla.
Nicht weit von hier wurde erst kürzlich die Hindenburgstraße umbenannt.
Ja gut, so, Hindenburg, und das ist, aber das ist nicht, also diese Ehrenbürger, ne, dass
ja,
man sagt,
Göring ja auch,
da, genau, da haben wir noch zwei, weil es einfach niemand mehr interessiert hat und dann ist irgendein findiger, weiß ich was, Heimatforscher hingegangen und hat gesagt, mach mal weg.
Ich muss ja sagen, dass es völlig Latte ist, dass das Stadion immer so geheißen hat, weil es mit heute nichts mehr zu tun hat. Nur es gibt halt eben, ich finde, man kann darauf hinweisen, dass es aus der Zeit zum Beispiel auch ist, dass die Grundlagen hat.
Ja, aber es gibt bis heute natürlich schlimme Sachen.
Das stimmt.
Playmobil Arena.
Das stimmt. Die hatten, ja. Peltins, ach nee, das kannst halt nicht trinken, aber sonst ein schönes Stadion.
Und wir sind ja auch froh, dass wir die HSH Nordbank Arena überwunden haben.
Ja. Nur Volkspark, ne?
Ja, schon lange.
Das ist toll. Das ist toll.
Wer Kühne zahlt es.
Ja. Ich habe jetzt noch einen Mischmasch für dich. Darf ich gleich noch einmal weiterspringen?
Ja, ja, immer.
Ich habe eine Mischung aus Trommelpeter und Genial daneben.
Ach, so. Genial daneben hatten wir schon, dann kommt jetzt.
Hey! Trommelpeter! Gib mir mal ein A-Moll, bitte! Nochmal, bitte! Das ist er!
Und zwar möchte ich dir das erste auf Audio-CD veröffentlichte Musikalbum der Musikgeschichte vorstellen.
Auf Audio-CD?
Auf CD.
Achso.
Hast einen Tipp?
Das erste auf CD veröffentlichte Album.
Genau.
Ja, ich habe einen Tipp.
Na?
Weil es eine Geschichte gibt, nämlich, dass die Deutsche Grammophon, geht es in die Richtung?
Nee.
Die Frage war, wie lang, wie groß, wie, du kennst die Geschichte?
Ja. Das war, glaube ich, bei der Vinyl, ne? Wie viel?
Ich kenne das von der CD.
Dass Beethovens Fünfte drauf muss? Das kenne ich.
Ja, aber das ist, ich meine, dass das irgendwie
das CD?
Bernstein oder irgendwie einer von den großen Dirigenten.
Weinstein, ne?
Ja. Karajan, ich glaube, es ist eine Karajan-Geschichte. Und da muss eben genau Beethovens Fünfte, Siebte genau einmal draufpassen. Und das ist die Begründung, warum die CD diese Größe hat.
Das, glaube ich, ist so. Das kenne ich auch. Aber das hat ja noch nichts.
Nee, aber es gibt ja schon Sinn, dass, wenn man das Format so entwickelt. Aber gut.
Ja, sagen wir es mal so. Wann war das wohl ungefähr?
Naja, also wenn das erste, das heißt ja noch lange nicht Marktreife, sondern wir reden
doch,
dann
doch.
Von. Ja?
Also es gab wahrscheinlich vorher Prototypen und so, genau wie bei Vinyl. Da habe ich.
Okay, 84.
Wo? 82.
Oh.
Wer war 1982 prädestiniert dafür, dass die erste Audio-CD rauszubringen.
Es ist nicht deutsch, oder?
Nein.
1982 hatten wir so schöne Sachen wie Markus, gibt Gas, ich will Spaß.
Sandra, glaube ich auch, ne?
Ne, die war später.
War später?
Ja, Maria Nicole? Magdalena war später. Nicole war, ja doch.
Ja, 81, dem, ne?
Ja, 81.
Nee, also wir.
Warte mal,
weltweit. Ein bisschen größer, weltweit, ja, ein bisschen größer. 82, ein bisschen größer als Nicole.
Wer immer geht, ist David Bowie oder die Stones.
Mhm. Noch größer.
Noch größer. Modern Talking war noch nicht.
Ja, schön. Nee, das wäre es gewesen. Ja. Ja, größer als die Stones.
Größer als die Stones ist natürlich nur Roger Whittaker.
Mhm.
Nee, das auch mal.
Aber.
Ah ja, gut, natürlich. Ah, die sind ja wirklich größer.
Würde ich sagen, oder?
Und was ist 82? Die Super Trooper, die Arrival, die Waterloo, die, nee, sag.
The Visitors.
Ah, The Visitors.
Ziemlich enttäuschendes Album.
Ja. Ziemlich enttäuschende Band.
Also, ich habe es mir vorhin nochmal angehört.
Ja.
Ein paar, also, One of Us ist gut. Head Over Heels war eine Single-Auskopplung, voll gefloppt.
Ja, ganz andere Version von Head Over Heels. Viel, viel besser. hat natürlich Mighty Mouse gesungen, der erste Superstar der Bundesliga, Kevin Keegan.
Auf dem HSV-Album irgendwo, ne, drauf?
Nee, das ist wiederum Cover von Lotto. Ja. Aber das ist ja, das Original ist
ist von Kevin Keegan.
Ist von Kevin Keegan, okay. als Fußballer noch sang.
Okay. Ja, schön, dass das vorbei ist. Under Attack ist noch drauf, auf dem Bonustitel.
Okay.
Slipping Through My Fingers.
Aber
und
das
so.
ist doch recht würdig, oder?
Ja, aber When All Is Said and Done, da musst du dich schon, also da.
Nein, aber das konnten die ja nicht wissen. Ich meine, das Aber es war.
Aber das war, finde ich, auch absolut würdig, ja. 17. August 1982. Seitdem gibt es erst CDs im großen Stile, finde ich jetzt.
Und ich habe beim Tipp schon mal mutig nach hinten geschoben, ne, weil ich mir schlichtweg überlegt habe, wann ich meine ersten CD-Player hatte. Hm. Da stand aber eine 9.
Ja, gut, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Also aber erstmal, ich glaube, da schon im Spätwerk, beginnendes Spätwerk, dass diese Phasen, wo die wirklich auch, gut, Michael Jackson länger, aber auch die Beatles ja effektiv nur 4, 5, 6 Jahre wirklich produktiv gewesen. Die Stones sind da so ein absolutes Ausnahmephänomen.
Weil die noch größer produktiv waren?
Die waren viel länger.
Nein, die sind nur länger am Start.
Nee, die haben ja immer wieder mal noch was rausgebracht.
Ja, so Bigger Bang oder sowas, die war schon sehr viel später. Ja, ja.
Die haben ja vor kurzem noch mal eins rausgebracht. Ja. Weil sie nicht mussten. Bei The Visitors fühlt es sich so ein bisschen so an, wie du es letztes Mal mit Prince beschrieben hast. Die mussten noch mal ein Album machen.
Die mussten noch eins rausziehen.
Da hatte ich so das Gefühl, aber vielleicht ist es auch einfach zeitgeistig, haben sie es falsch, oder vielleicht war es auch ein Erfolg. Ich habe keine Ahnung, wie ich nachgucke.
Ja, wobei danach haben ja die beiden Männers haben ja wohl komponiert und haben dann ja noch mal so eine Rockoper auf den Markt geschmissen. Chess.
Ja.
Gnadenlos erfolglos, aber noch mit einem Superhit. One Night in Bangkok.
Night in Bangkok. Stimmt das von denen? Ja. Wie hieß denn der Sänger dann noch? Naja. Aber die haben es geschafft, ihr Lebenswerk doch gut abzumelken. Mir wurde kürzlich von einem Konzertbesuch in London berichtet, wo diese Hologrammshows sind.
Ja.
Und die Karte so, ich glaube, ab 150 Pfund. Und ist immer ausverkauft und soll für die Leute, die es noch live mitbekommen haben, eine absolute Sensation sein.
Also ich
und ABBA the Musical und so weiter.
Ich kenne tatsächlich Ich kenne tatsächlich auch zwei Leute, die dort waren und ich sagte so, und wie schlimm war es? Und nee, es war spitze Schreie und also muss wohl.
Ich war mal in Hamburg im Mamma Mia Musical und da sind die Leute, wir waren vorhin bei Verkleiden, aber in Vollanzug. Mit Plateau und Glitzer und allem. Gut, ich finde das schön, wenn Leute sich für sowas begeistern und nicht mit Fackeln durchs Brandenburger Tor laufen. Ich finde das gut, lieber so.
Ja, und es ist ja auch ein freies Land.
Ja.
So, ich bin ja weiterhin für die Einführung der Ästhetikpolizei. Die hätte dem einen schnellen Riegel vorgeschoben.
Naja, obwohl, ich so einen Anzug würde ich auch schon gerne mal anziehen.
Ja, das weiß ich. Deswegen führen wir die ja auch nicht ein.
Viel Schlag.
Schublade ist alles, ne? Inklusiv Dienstränge und alles.
Okay.
Für die Ästhetikpolizei.
Und die sehen richtig gut aus wahrscheinlich, ne? Die Ästhetikpolizei
total, ist richtig geil. Total unauffällig, weil die Leute, das ist der Trick von der Ästhetikpolizei, die Leute sollen es nicht...
Umgekehrte Psychologie.
Nein, die sollen es nicht erwarten. Weißt du, irgendwann, die dürfen ja sofort vor Ort exekutieren, indem sie Menschen einfach bloßstellen.
Ja.
Und alle Umstehenden werden dann sagen, ja, hat er auch verdient.
Okay, das ist immer das Beste.
Das ist das, was...
Also ein bisschen wie Soko Autoposer, wo dann alle dran vorbeigehen und sagen, jetzt haben sie ihn.
Ich war am Wochenende in Berlin.
Du bist ein bisschen mit deinem Lambo auf dem Kudamm geflext.
Ich war abends auf dem Kudamm und, und da steht als erstes mal so einer und macht so und denkst dir, aha, komisch. Und dann kommt ein zweiter und ich sag, ach ja, Kudamm. Es war wirklich so. Und dann sind wir, also wir mussten den nur im Grunde queren. Und wir waren also bestimmt 100-200 Meter weit weg, als wir im Hintergrund immer noch hörten.
Ja, wahnsinnig laut, ja.
Ja, aber...
Aber wenn man aus dem KDW, aus dem 6. Stock vom Champagner trinken kommt, ist das doch ganz witzig, oder?
Nee, viel weiter unten. Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche.
Ja, deiner Gruppe, meine ich jetzt. Wo ihr herkommt.
Ja, natürlich.
Ja. Natürlich. Das kenne ich noch vom Ballindamm. Da die CEO Bar, das ist ja da die, damals zumindest, als ich in Hamburg noch gearbeitet habe, war das die offizielle Abschleppbar. Und da wurden dann die Lambos dann immer auf der kurzen Strecke von 200 Metern bis in Drehzahlbereich hochgejazzt.
Ja, ja.
Maximal zweiter Gang.
Ja, ja, genau. Also ich weiß das vom Jungfernstieg, aber da hat man ja nur drastische Maßnahmen ergriffen. Ist
zum Vorteil des Jungfernstiegs.
Absolut.
Ja, so, und jetzt habe ich natürlich noch geguckt, was war denn die erste Vinyl, die rausgekommen ist. Und das lässt sich nicht richtig bestimmen.
Nee, weil Vinyl ist ja auch nicht die Platte, weil nee, wir ja noch genau. Shellac davor hatten.
Exakt, genau. Aber man sagt
so, aber so eine der ganz frühen Shellacs ist irgendwie die Rede von
Kaiser Wilhelm.
Bismarck, Kaiser Wilhelm, ne?
Mhm. Ja. Das ist die Blutschweiß, nee, die Blutschweiß und Tränen nicht, sondern die
Hundenrede, glaube ich.
Die 1914, ja, ach zu so, den Waffen, echt? Auf zu den Waffen.
Ah, okay, ich so, dachte glaub früher. Ich.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das erste Vinylalbum der Welt war wohl laut Wikipedia The Kiss vom Paul Whiteman Orchestra. Man kann es bei Spotify nicht hören. Ich habe es nicht gefunden. Hm. Allerdings war die erste wohl so richtig kommerziell erfolgreiche dann so die Rock'n'Roll-Ära, zum Beispiel Hound Dog von Elvis.
Ja.
Das waren so die ersten, ja, die Richtung.
Da gibt es auch, gibt's wir mehrere. Stochen, aber da gibt es auch irgend so eine Geschichte, die hat er irgendwie seiner Mutter gewidmet. So eine 45er-Single. Mhm.
Ja.
Ich hatte früher Tatsache noch an meinem ersten Plattenspieler so einen kleinen Knopf, so einen Nupsi, und da konnte man dieses Plastikdreieck drauf tun, das man brauchte, damit die 45er Single nur dieses kleine Loch für den, die hatten okay. ja so ein großes Loch, mhm. da musste man in so ein Plastikteil reintun, damit man das auch auf den Plattenspieler tun.
Also wenn sich mein Immobilientraum nochmal verwirklicht, ja, und ich habe dann da 5 Meter Platz, wo ich machen kann, was ich will, dann möchte ich da, glaube ich, eine richtige HiFi-Anlage mit so einem Schallplattenspieler und Gedöns haben. Weil das ist ein anderes Musikhören. Spotify hat einem ja echt dieses Musikhören versaut. Dieses Hinsetzen und Hören. Und Pink Floyd einmal mit von der Platte mit, weiß ich nicht, Mondprojektionen am Himmel, an der Zimmerdecke. Das wäre doch mal was.
Ja, aber klar, natürlich, also ich bin ja keiner von denen, früher war alles, aber dadurch, dass das alles ein Preisschild hatte, hatte das natürlich auch alles einen Wert.
So, also verkauft wieder.
Ja, aber es war natürlich auch so, man hatte diese Platte und dann konnte man noch so Mixtapes für jemand anders machen und so weiter. Das ist natürlich etwas ganz anderes, weil dinglich, als irgendeine Playlist.
Ja, und du konntest deinen Musikgeschmack nach außen tragen, wenn du bei Saturn dir gerade eine neue, oder wo man das, Brinkmann in Bremen,
in Hamburg auch Brinkmann.
Brinkmann, ne?
Oder Michelle.
Mhm. Wenn man da sich die neue Platte von David Bowie gekauft hat,
ja,
ging man damit durch die Stadt und alle haben gesehen, er hört David Bowie.
Ja, nicht nur das, sondern zum Teil, oder ein Teil der Inszenierung war natürlich auch das Cover. Mhm. Also nimm mal Kiss Alive 2 oder frühe AC/DC-Cover, die High Voltage, oder auch natürlich so eins der berühmtesten Cover.
Nirvana,
ja, oder Nevermind the Bollocks hier, also Sex Pistols. Mhm. Das war schon auf Kassette nicht mehr, ging das schon nicht mehr und jetzt sowieso nicht.
Aber die meisten, glaube ich, großen Bands bringen auch jetzt gleichzeitig Vinyl raus.
Ja, ist wieder so.
Ja. Weil es sich irgendwie ist, auch ein anderes Musikhören, wieder so ein entschleunigteres. Ich finde es gut. Ich finde
kein
Freak, was das angeht, aber machen, glaube ich,
ja. Nee, aber ein 2025er Album auf Vinyl ist irgendwie auch. Das ist wie den neuen Blockbuster auf dem, weiß ich was,
mit dem Handy gucken.
Ja, das auch. Ich war jetzt eher mit so einem knatternden Filmvorführer.
Ach so, ja. Ja, das war mein Trommelpeter genial daneben, was war die erste Audio-CD.
Ja, sehr
schön. Aber hat wirklich viele bessere Alben gemacht als The Visitors. Aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Mm. Ich bin ein ganz großer Fan von One of Us und Head Over Heels, was komischerweise nicht so gut ankam damals.
Das ist immer das Ding von den Nachgeborenen. Ich hab unter ABBA im Original gelitten. Das ist
aber es ist wirklich krass, welches Album man von welchem Künstler als CD hatte, hat man halt gehört. Ich habe zum Beispiel von Michael Jackson, irgendwann hatte ich Thriller, aber nicht am Anfang. Ich hatte Blood on the Dance Floor. Mm. Das war meine Michael Jackson.
Ja, da konnte Lieder man sich natürlich auch schnell verkaufen, also daneben greifen und dann war halt blöd, aber nicht zu ändern.
Ja, musst halt reinhören.
So, genau, da musst du durch.
Ja. Ah, ja. Blood on the Dance Floor mit Scream und Money und irgendwas noch. Und da seine Schwester hat dann noch Scream 2 gemacht. Keine Ahnung. Blood on the Dance Floor ist mein Michael Jackson Album. Hm. Nicht Thriller, nicht Bad. Das kam später.
Ja.
Ah ja.
Bei mir war es, wie hieß die? Mystery? Irgendwie sowas?
History gab es noch.
History, History. Ja. Da war ich nämlich.
Auf der Tour war ich auch, als im zarten Alter von 9 Jahren.
Ja. Ah, nee, dann muss es ja früher gewesen sein. Ich war ein blutjunger Sanitäter. Im Volkspark.
Hm. Ich war in Bremen. In Weserstadion drinne.
So schön.
Ja, war gut. War gut.
Nachdem Sting in Meppen, in Lingen war, Sting in Lingen.
Bei Lingen. Ja, ja, ja.
Kommt jetzt, ich glaube, Bob Dylan nach Meppen oder so. Das ist okay, im Stadion und die sind dann auch so, aber.
Bob Dylan, das ist, da muss auch dabei gewesen sein. Das ist jetzt für Nachgeborenen, also der lebt ja noch, aber.
Da danke ich doch für die Überleitung.
Sehr gern.
Fühlen Sie sich doch bitte noch an den Trommelpeter von Garde erinnert. Wir spielen ihn nochmal ab.
Ja.
So. Es hat in Hamburg gerade 2 Konzerte gegeben. Das ist nur meine Einleitung. Das eine ist Bob Dylan. Das andere ist ein Mensch namens Johansson. Johansson. Ich sollte es wissen, ich war gestern da.
Ja. Wenn Scarlett Johansson war?
Nein.
Schade.
Und zwar haben die 2 wahnsinnig unterschiedliche Konzepte. Der eine, nämlich Bob Dylan, was ich total nachvollziehen kann.
Rob Zimmerman.
Rob Zimmerman hat ein System, was nicht er entwickelt hat, aber was immer beliebter wird.
Playback.
Nämlich alle Handys werden eingesammelt. Ja. Werden in ein besonderes Teil, also du, da nicht eingesammelt, du behältst die, aber die kommen in so ein Gerät rein, das du nicht filmen kannst.
Okay.
Also so eine besondere Tüte, irgendwie so.
Aber alle probieren es trotzdem?
Das weiß ich nicht.
Ach so.
Aber du kannst auch damit nicht mehr bezahlen und so, also du wirst im Vorfeld kriegen alle eine Mail, man möge sich bitte eine Kreditkarte oder eine EC-Karte einstecken,
okay,
weil so viel Bargeld hat keiner dabei für das Merch. Und das ist halt die Geschichte, was ich total nachvollziehen kann, weil ich es hasse, im Konzert zu sein und man guckt, wenn man relativ weit hinten, auf ganz viele Bildschirme. Und Louis Philipson, logisch.
Ist der Name Johansson?
Ja, genau, ja. Philipson. Ein junger Mann, 22 Jahre alt, ein Pianist und ein YouTube-Star und mit weiß ich wie vielen Followern. Und der macht so ein bisschen auf, wie soll ich es mal sagen, David Garrett oder irgendwie so. Also er macht das Gleiche wie alle anderen, spielen, aber auf.
Poppig.
Es ist die etwas leichtere Muse, die ihn geküsst hat.
Okay.
Es sind kurze Stücke und er macht fetzige Ansagen zwischendurch.
Yeah.
Genau, und spielt dann. Naja, zum Schluss ist es, wie soll ich sagen, das Neujahrskonzert, ne? Also du kriegst dann eine Konzertvariante von Hit the Road Jack und dazu gibt's für Elise und die Jahreszeiten aber nur 2 Sätze und so. So auf dem Niveau. Okay. Also so, dass auch die Generation mit dem etwas reduzierten Aufmerksamkeitsfähigkeiten nicht das Gefühl hat, oh Mann, wir sind gerade erst durchs Adagio durch. So, das war trotzdem sehr nett. Ich will nur sagen, dieser Mensch hat das genaue Gegenteil gemacht. Der kommt auf die Bühne und sagt, und natürlich dürft ihr alles filmen, aber Credits sind bei mir.
Ja, okay.
Na?
22 zu, wie alt ist Bob Dylan?
Ja, aber das ist genau das Gegenteil. Ne? Der eine sagt, um Gottes Willen, kann ich bitte mein Konzert hier in Ruhe spielen? Und der andere sagt, das ist gar kein Konzert, das ist ein Fan-Treffen. Das ist
eine Performance.
Und es geht in Wirklichkeit darum, wie viel Content geht von diesem Teil hier raus.
Gut, System verstanden, wie es gerade läuft.
Ja, so. Und ich möchte auf einen Wunderknaben der jungen Sowjetunion in den 30er Jahren kommen.
Okay.
Ja, du hörst bitte etwas, du darfst die Augen verdrehen, zumachen, sonst irgendwie, aber ich möchte, dass vor deinem visuellen Auge etwas entsteht und sag mir bitte, was entsteht? Was passiert genau da?
Thank you.
was ist passiert?
Entweder es ist ein Gewitter oder es ist eine kriegerische Handlung.
Wenn man weiß, was es ist, sind das zwei sehr schöne Antworten.
Popcorn.
Denk mal bitte, kann man dazu trinken? Genau, sehr schöne Umschreibung. Denk mal out of the box oder besser in a box.
In a box.
Ab in die Kiste. Nochmal?
Ja.
Wir hören ein Geschlechtsakt.
Ah.
Nochmal? Ja.
Kampfhandlung wäre aber auch okay.
Genau. Deswegen sage ich ja, sehr schöne Antwort.
Okay, und du hast aber Wunderkind in den 30er Jahren gesagt.
Genau.
Kind?
Na, er war 19 Jahre. Okay. Er war so ein Wunderkind, er war dann 19 Jahre, machte seine erste Symphonie, war in der jungen Sowjetunion Superstar und machte immer weiter und schrieb dann eine Oper. Die erste Oper war Die Nase. Da machte er sich über die sowjetische Bürokratie lustig.
Okay.
Und die zweite Oper war Lady Macbeth von Jensk. Und dort ging es eben darum, und die wurde in St. Petersburg aufgeführt und war der Kassenschlager. Alle wollten es, über Monate ausverkauft, das Thema der Stadt. So, alle mussten das gesehen haben. Die Geschichte ist relativ simpel. Eine reiche Adelige wird von ihrem Mann nicht geliebt und sucht sich einen jungen Liebhaber. Und es geht, sie sucht Liebe und er, man hört es, was er sucht.
Kampf.
Genau, Kampf. Auf jeden Fall, darüber kommen sie in
Austausch.
In schwere See, die bürgerliche Fassade bröckelt und so weiter. Und es endet mit einem Selbstmord in einem Gulag. Der letzte Akt spielt in einem Gulag, in einem zaristischen Gulag.
Mhm.
Denn wir sind ja schon in der Sowjetunion.
Mhm.
Und eines Tages besuchte Josef Stalin mit seinen Leuten diese Oper, weil er sehen wollte, um was es ging. Ne? Die erste CD war noch nicht gepresst.
Ja, Vinyl war auch noch in weiter Ferne.
Er musste sich angucken.
Ja.
So, und Schostakowitsch wurde gerufen, natürlich. Stalin hört sich das heute an und guckte sich das an. Genau. Mhm. Und merkte, wie Stalin mit seinen Leuten erst lachte und dann nicht mehr lachte und zum letzten Akt war nicht mehr da.
Mhm.
Und Stalin verließ, so die Geschichte, aber die ist wohl nicht falsch, dieses Theater mit einem Ausspruch, nämlich, das ist Chaos und nicht Musik.
Schon mal hin, schon noch ganz freundlich.
Dann passierte nichts.
Gut.
Zwei Tage. Und dann gab es eine Rezension über dieses Stück in der Pravda.
Von Stalin?
Ohne Namen.
Oh, okay.
Mit der Überschrift Chaos und nicht
keine
Musik.
Oh.
Und mit dem Schlusssatz, also hier werden Themen mal angesprochen, aber dann nicht, das ist und nicht zu Ende geführt, Töne zufällig gesetzt, das ist unschön und so weiter. Solche Musik kann böse enden. Und damit war Herrn Schostakowitsch klar, mit Musik könnte er gemeint sein.
Ja.
Und so war es auch. Also diese Angst war berechtigt. Er wurde vorgeladen an einem Freitag und man sagte ihm, heute passiert hier gar nichts, mal kommen Sie Montag wieder.
Okay.
Und dann packte er sein Köfferchen und tat das unter seinem Bett, falls sie nachts kommen und so weiter und so fort. Und am nächsten Montag erschien er und sagte, ich soll hier zum Genossen so und so. Und daraufhin sagte man ihm, heute würde das nicht gehen und auch auf absehbare Zeit nicht, Genosse so und so ist abgeholt worden.
Aha. Echt?
Ja. Zur Zeit des großen Terrors. Und dann ging es immer weiter. Er schrieb Sinfonien, die vierte, die wurde dann schnell wieder eingesammelt. Die fünfte, da hat er sich so ein bisschen dem Regie wieder angedient. Und dann kommt die siebte, die Leningrader. Und die wurde während der Belagerung in Leningrad uraufgeführt vom Rundfunk übertragen. Zeitgleich der Mikrofilm, die Partitur in die USA geschmuggelt und dort auch. Und das war sozusagen der Soundtrack der Verbrüderung zwischen den USA und der Sowjetunion oder des Verbundenseins in der Anti-Hitler-Koalition. Schostakowitsch hat viele verschiedene Dinge gemacht, nicht alles war gut. Er ist beispielsweise der gedankliche Urvater vom Wunder von Bernd. Er war nämlich begeisterter Fußballfan von Zenit Leningrad, die 44 ihren ersten Titel gewann, kurz nachdem die Belagerung aufgehört. Okay. Und weil er ein so begeisterter Fan ist, hat er denen ein Ballett geschrieben.
Oh.
Ja, wird auch nur noch ganz, ganz selten aufgeführt.
Eine Halbzeitpause.
Ja.
Gesungen von Helene Fischer.
Aber er als Genie dann in der Sowjetunion gefeiert, auch nach Stalins Tod. Und es gibt so eine kleine Geschichte noch. Es gibt von Bach dieses BACH, also die Noten, gespielt, als so eine Art Wasserzeichen. Und Schostakowitsch hat ihm das gleich getan. Und zwar hat er eine Symphonie geschrieben, mit der er sozusagen mit Stalin abrechnet und das Motiv, dass das Böse besiegt, ist DESH. Also Dmitri Schostakowitsch.
Okay. Schön. Aber wie Zeiten ändern sich, ne? Da geht der Chef von's Ganze, geht ins Theater und bildet sich darüber eine Meinung und das bindet es ein in eine politische Wertung oder ein politisches Weltbild und sagt,
Ja, und diese Leningrad, das ist ja ein bisschen noch die Frage, wie kann es kommen, dass er ihn erst umbringen wollte und anschließend lässt er ihn diese Symphonie schreiben?
Umbringen wollte, das weiß man nicht.
Genau, man weiß es nicht. Sie hatten ja nur Fragen.
Ja.
Und der war ein Superstar in der Sowjetunion und Stalin hat einfach festgestellt, dass er ihn als Propagandisten braucht und hat ihm zu verstehen gegeben, das ist die zweite Chance, verkacke es nicht.
Mhm.
Und später hat er noch wirklich schlimme stalinistische Musik gemacht. Im Nachgang auch nochmal Musik. Aber dieses kleine Stück am Ende des ersten Aktes von Lady Macbeth.
Oh, ja, ich fände es jetzt auch nicht so schön, wenn das jetzt.
Es wird, ich sah einen kleinen Schnipsel, eine Inszenierung für alle, die es dann noch nicht verstanden. Sie fallen übereinander her und dann hinter ein Sofa und dann so.
Mhm.
Beim Happy End wird abgeblendet. Okay. Ja, das zu Schostakowitsch.
Sehr gut. Herr Schostakowitsch.
Ich hörte dazu.
Er ist dann alt geworden.
Nö, geht so. 75 ist er gestorben.
Aber von selbst. Also.
Ja, nicht aber mit schwer krank und depressiv.
Okay.
Und irgendwie mit dieser Rolle, mit seinem eigentlich sehr mutig sein wollenden und dann doch sehr feige sein, sich immer wieder anbiedern, dann in seiner Musik immer wieder Kritik verstecken, was dann und so. Also er hat dort eine und die Auseinandersetzung mit Stalin ging für ihn lange nach Stalins Tod noch weiter. So, es ist ein Lebensthema geblieben.
Okay, schade.
Ja, wird aber heute Tatsache vor allen Dingen in den neuen Bundesländern weiter hoch verehrt, was gar nichts Politisches ist, sondern sie sind schlichtweg damit sozialisiert. Also da gibt es Schostakowitsch Festivals und ähnliches, wobei das ganz lustig ist, auch da gibt es eine selektive Wahrnehmung. Die Symphonien, er hat relativ viele geschrieben, die Symphonien, die er dann wirklich als Propagandakram gemacht hat, so für die landwirtschaftlichen Erfolge der Sowjetunion und so, und die werden jetzt nicht mehr ganz so häufig gespielt.
Schade.
Ja, sehr schade. Und diese Oper gilt als, diese hier, ne, gilt als sperrig und.
Drückt nicht nochmal drauf.
Nein. Weil ich weiß, dass du es dir in aller Ruhe
mit meinen Noise-Canceling-Kopfhörern auf Vollalarm auf die Ohren geben wirst. Auf Vinyl.
Und dann schweißgebadet aufwachst.
Ja. Aus dem Russland muss ich mit dich jetzt einmal entführen zu meinem Pin in dieser Woche.
Das ist
ein etwas extensiverer, also ein etwas größerer Pin.
Ja.
Denn ich bin schon diverse Male dran vorbeigelaufen. Als Kind, als größeres Kind, als Heranwachsender, als Erwachsener und jetzt kürzlich wieder. Und habe jetzt erst so, man wird ja ein bisschen umsichtiger manchmal, und reagiert ja vielleicht, wenn man einen Podcast macht, auch auf Denkmäler und Mahnmalschilder. Ich möchte einen Pin setzen, und zwar in Bremen.
Ja.
Und zwar in den Nelson Mandela Park. Dieser befindet sich an der Ecke der Bürgerweide, also des großen Platzes vor der Stadthalle, hinterm Bahnhof.
Ah, ja, ja, ich weiß.
Richtung Stern. Bürgerweide.
Weide? Ich dachte, so heißt es in Hamburg. Ach nee, Bürgerpark, so heißt es, ne?
Den gibt's auch.
Ja.
Ja. Da, wo die, wo der Freimarkt drauf ist.
Das Freimarkt-Gelände. So, ja, dann weiß ich. Und daneben ist so ein Park mit irgendeinem Atlantik-Hotel oder irgendwie sowas?
Ja, irgendwas anderes. Weiß ich nicht. Das ist der Bürgerpark.
Okay, ja. Genau. Okay. Mhm.
Und an dieser Ecke im Nelson Mandela Park steht ein Antikolonialdenkmal.
Ja.
In Form eines
Elefanten.
Richtig.
Das kenne ich. Ich wusste nur nicht, dass es ein Antikolonialdenkmal war.
Genau, das habe ich. Ich wusste es auch nicht.
Ich kenne das natürlich, weil ich da ganz oft dran vorbeigegangen bin.
Der Elefant. Und der Elefant hat eine dramatisch beschissene Geschichte. Oder
dort liegt, wenn ich das ganz kurz sage, dort liegt ein Cash.
Ne?
Okay. Namens, sehr witzig, Bremens Tierleben. Ich finde es lustig. Das ist
ganz gut.
Ja.
Also, es ist ein Antikolonialdenkmal. Und es ist aus dem Jahr 1931 und es wurde errichtet vom Reichskolonialamt als Reichskolonial-Ehrendenkmal.
Ja,
Juli 32 eingeweiht und galt der Kolonialbewegung von da an als zentrales deutsches Kolonialdenkmal. Das ist das deutsche zentrale Kolonialdenkmal. Warum Bremen? Weil ganz viele Kaufleute aus Bremen, Lüderitz.
Lüderitz, natürlich.
Wörmann war, glaube ich, weiß ich nicht.
Ja, Lüderitz
auf jeden Fall.
Genau.
Und es war halt eben erst ein Kolonialdenkmal und es wurde dann umgewidmet.
Das finde ich schön.
Im Jahr 2000, weiß ich gar nicht.
Das finde ich spät.
Ich meine 2008. Es ist zumindest ein eingetragenes Denkmal und es wurde aber, 89 wurde es umgewidmet. 89 erst. Nee. Heute gibt es, da kümmert sich ein Verein drum, der heißt der Elefant e.V.
Okay.
Es gibt eine Partnerschaft mit Namibia, also es geht vornehmlich um die Deutsch-Südwest-Kolonie.
Klar.
Und nur für die Leute, die es nicht kennen, also man kann Antikolonialdenkmal bei Wikipedia eingeben, dann erhält man sofort ein Bild. Es ist ein 10 Meter hoher, aus Backstein, dunkelrotem Oldenburger Klinker gemauerten Elefant. Der sieht ganz hübsch aus.
Finde ich auch.
Der wird mittlerweile auch beleuchtet. Ist wie gesagt aus den 30er Jahren. Und was ich so krass fand, ist, ich kenne den eigentlich nur als Block. Also, dass da was drin ist, wusste ich nicht.
Nee.
Es ist aber was drin. Nämlich? Es ist nämlich eine Krypta drin.
Man kann da rein?
Ja, man konnte da rein. Mittlerweile ist es ein Abstellraum.
So groß ist es auch wieder nicht.
Vor 1945 konnte man über die Tür zur Krypta.
Und wo kriegt man rein?
Naja, das war ein 10 Meter langer Raum, glaube ich.
Ja, aber wo? Körperteil?
Zwischen den Vorder- und Hinterbeinen.
Schade.
Mm. In Arsch. und zwar war da drin ein Steinbuch oder ein steinerner Tisch mit einem Buch. Weiß ich nicht, ob das kriege ich kein Bild von, aber habe ich nicht gefunden.
Oh, in dem mit den Gefallenen.
Ja, 1490. Oh. Aber im Ersten Weltkrieg in den deutschen Kolonien Gefallenen. Also nicht
die
Expeditionsheere in Anführungsstrichen, sondern die im Ersten Weltkrieg dort gebliebenen zu afrikanischer Erde.
Vornehmlich in Deutsch-Ostafrika, ne?
Das weiß ich nicht.
Ja, Deutsch-West war ganz schnell Schluss.
Da war ja auch nicht viel sonst zu tun.
Ja, Deutsch-Ost auch nicht, aber die sind dann irgendwie da so mit den Askari dann da hochmarschiert.
Ja. Ja, genau. Askari sind ja dann die
Einheimischen.
Ja, die Kämpfer. Großer Volksstamm, glaube ich, der da was zu sagen hatte. Naja, auf jeden Fall der Innenraum war mal eine Krypta mit eben diesem steinernen Tisch und einem Buch mit 1490 Namen. Er soll heute aber eben den deutschen Kolonien eben in Kamerun, Deutsch-Ostafrika, Togo, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Neuguinea und Deutsch-Samoa.
Da steht Deutsch-Samoa.
Hier steht Deutsch-Samoa. Hm. Gedenken. Ich glaube, das ist der Koloniename, ne? Oder hieß nur Samoa? Aber was weiß ich. Hier steht Deutsch-Samoa, ist ein verlinkt, weil sie haben nicht aufgeklickt. Und auf der Rückseite des Monumentsockels befanden sich auch zwei Porträtmedaillen bis 45, nämlich unter anderem für Herrn Lüderitz und eben für einen General namens Paul van Leto Vorbeck.
Naja,
dieser
sicher.
Leto Vorbeck hat bei der Eröffnungsrede in den 30er Jahren folgendes dummes Zeug von sich gegeben.
Ja, Leto Vorbeck konnte dummes Zeug. Oh, Deutsch-Südwest ist der.
Ja.
Der hat den 1905 den
Damals.
Ja, genau.
Ein großes Volk muss Kolonien haben, um leben zu können. Ein großes Volk treibt Kolonialpolitik nicht nur, um Kultur zu verarbeiten. Ein großes Volk treibt Kolonialpolitik in erster Linie seiner selbst willen. Nicht eine Weltmission ist die Hauptsache, es gilt die nationale Notwendigkeit. Ohne Kolonien muss ein blühendes Volk ersticken. Kolonien sind der Ausdruck von Kraft einer Nation. Das wurde als bei der Eröffnungsrede dieses Elefanten mitgeteilt.
Der ist auch in seinem Bett gestorben, ne?
Sauerei. Genau wie Karl Peters.
Ja, ja.
Ich empfehle dringlich in diesem Zusammenhang die aktuelle Ausgabe von Geo Epoche, die sich mit den deutschen Kolonien befasst.
Ah.
Und auch den Podcast Geo Epoche, das erste Stück aus diesem Band, nämlich eben genau zu Karl Peters.
Ah, okay, ja.
Eingesprochen, ja, ja. Nochmal präsentiert.
Der ist aber Hamburger, wenn ich das richtig sehe.
Der ist ein Hamburger, ja. Ja, nee, Mecklenburg, ja, da so.
So, aber auf jeden Fall gab es für ihn nicht nur ein Denkmal, sondern auch eine Straße, die wir leider noch von nicht allzu langer Zeit noch so hatten, aber es ist inzwischen auch weg.
Ja, und der ist als Held gestorben. Das ist gefeierter Held. Mhm. Naja, gut, egal.
Der Elefant, guck mal, den Elefant jetzt mit ganz anderen Augen.
Absolut. Ist eine Empfehlung, ist eben am Nelson Mandela Platz. Es gibt diese Verbindung nach Namibia, da gibt es Projekte auch mit der bremischen Bürgerschaft, gibt es irgendwie auch Städtepartnerschaften und so weiter und so fort. Dieser Elefant ist nicht nur ein Backsteinelefant an der Ecke eines der Bürgerweide und eines Parks, sondern er hat eine tiefere Bedeutung. Und ich wusste nicht, dass das zentrale Ding für den deutschen Kolonialismus war.
Oh,
aber die Bremer waren offenbar sehr weit vorne und haben wohl auch ziemlich drunter gelitten, die Bremer Kaufleute, als das wohl nicht mehr so ging.
Ja, ja,
das
ja.
Das ist schon heftig.
Nicht ganz so schön in dem Zusammenhang ist die kurze Geschichte der Universität Hamburg, die mal irgendwie als Kolonialamt gegründet, auch so eine Bernhard-Nocht-Institut für Tropenkrankheiten ist alles eine Liga, ja.
Ja, ja.
Okay, spannend, sehr spannend. Soll ich gleich mit meinem Pin nachlegen?
Bitte, ja.
Ja, wir bleiben in fernen Ländern, die mal zu Deutschland gezwungen wurden.
Okay.
Wir sind wieder in Wien.
Okay, ja, stimmt. Gezwungen?
Ja, natürlich.
Naja.
Das ist das Gegenteil von einem Geheimtipp. Ich kann es nicht ändern, weil es leider wirklich gut ist.
Okay. Schönbrunn, Stephansdom.
Wir sind kulinarisch unterwegs.
Weißt du? Schnitzel.
Nein.
In Wien gibt es noch Schmarrn.
Ja, kann man da auch gut essen.
Was gibt es denn in Wien noch? Ich weiß es nicht. Alles Mögliche. Wien ist mal gut zum Essen.
Absolut.
Naschmarkt.
Tafelspitz.
Ah. Oh.
Und das isst man beim Plachhuter.
Mhm.
Ewald Plachhuter lebt auch noch, ist sehr alt, aber lebt noch und hat eben ein...
Lebt als Tafelspitz weiter.
Lebt, genau, später. Und hat eben ein Restaurant, das er schon sehr lange hat, seit 79, drei Husaren, war auch mal Gourmillo, Koch des Jahres und so weiter und so fort. Und hat eben einen Laden Plachhuter. Und der Plachhuter, das ist ein Laden, selbst wenn es überlaufen ist und man lange reservieren muss und es viel Touri-Kram ist und so weiter und so fort. Der Tafelspitz ist so sensationell, dass man das dort essen muss. Es schmeckt wirklich fantastisch. Aber es ist die ganze Atmosphäre. Wenn man das zu Hause in gleicher Qualität hätte, vergiss es. Mhm. Ich war dort einmal und aller, ich schwöre, ich saß dort und dinierte auf Einladung von Menschen, die mich dorthin führten. Und dann kam André Heller mit seinem Entourage rein. Ach, geschah uns. Es war wirklich wie im Film. Mit einem weißen Schal mit Hut, den er leicht abschätzig den Kellner überreicht. Es war eine Sensation.
Sehr schön.
Aber das muss man gar nicht. Tafelspitz beim Plachhuter ist bam. Also,
okay. Sehr gut.
Ja. Trotz allem machen.
Okay.
Ja, und dann ansonsten einfach in die Nähe vom Stephansdom gibt es den Devotionalienhandel von Manna, den ich sehr empfehle, weil es dort zum Beispiel Skihelme gibt in diesem Rosa, weißt du?
Ja, das ist groß. Da sehe ich Martin Schmidt drin.
Ja, und meine Kinder fahren seit Jahrzehnten damit rum. Die sind längst aus dem Alter raus, wo man das niedlich finden könnte. Sie machen es trotzdem.
Dieter Thoma hatte das auch immer.
Ja, bis sie alle zu Milka gewechselt sind.
Oh, Manna, stimmt. Herr Manna, nebenan ist auch Julius Meinl, ne?
Ja.
An der Ecke, ja, da. Ja, und dann wird es teuer, die Straße runter, bis zum Hotel Sacher.
Dann wird es teuer, ist für Wien eine sehr schöne Formulierung.
Ja, dann wird
es
sackteuer, ja.
Es wechselt von teuer zu boah.
Wien ist eine schöne Stadt.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, dort muss man einmal hin, trotz allem. Es braucht ein bisschen Überwindung, aber das Tafelspitz. Ich war mit jemandem da, der sagte, wenn ich schon mal in Wien bin, esse ich einen Schnitzel. Mhm. Und der Rest waren Wiener. Mhm. Das waren Blicke.
Mhm. Ja, aber ist ja so. Und es ist auch, also dieses Schnitzel, was dann über den Tellerrand ragt, ist ja das schon auch einfach.
Kannst du überall machen, aber nicht beim Plachhutter.
Nee, das ist ja okay. Ach so, da. Nee, okay.
So,
ja, die sind dann hier für was anderes. Das ist ja wie wenn du sagst, ich einmal Chicken Nuggets bei Gosch. Also das machst du ja auch nicht.
Ja, das kannst du machen, aber nee, okay. Und die waren echt bumsfroh, dass sie da diesen Tisch und auch noch ein guter Platz und so. Ach, und dann,
ja, und dann sowas.
Ist mir egal, in dem Schnitzel.
Alter. Ach, sind sie aber auch.
Ja, na klar.
Musst du haben.
Ja, na klar. Hm. Ja. Sind wir denn schon wieder am Ende unserer Plauderei angekommen?
Ja, müssten wir sein. Ich habe nämlich Hunger jetzt.
Du. Dann empfehle ich nochmal Tafelspitz. Mhm. Das Fleisch und anschließend, das ist ja in Brühe gekocht.
Mit Krähen, oder?
Ja, natürlich. Aber dann die Brühe. Mmh, ein Träumchen. Dazu ein Achtel oder zwei.
Ja, zwei. Oder acht Achtel. Österreichische Küche finde ich ja jetzt gerade vom Skifahren, ist ja immer die Flätle-Suppe. Das ist ja mein
Fehler. Ja, aber geil. Das ist für mich familiär bedingt, ist das fränkisch.
Ah. Dann tut mir das leid.
Ja, ist aber gut, ja.
Österreich. Schön.
Und ein Germknödel.
Ja.
Wenn man lange, lange, lange Zeit nichts gegessen hat und noch länger nichts essen will.
Ja, nee, da gibt es aber auch eine Gewissensfrage, denke ich. Butter oder Vanillesoße?
Ach Quatsch, Vanillesoße, auch Blödsinn. Verstehe. Ich verstehe, da haben wir einen Dissens.
Ja.
Ich werde jetzt in meine kalte nördliche Heimat reisen und dabei
The Visitors hören.
One of us is crying, one of us is lying. Ja, ich sehe immer die...
So, was mit Bumsen, glaube ich.
Das und ich sehe natürlich die beiden Mädels in diesen hautengen Skianzügen aus Sateng.
Ja, aber ist schon groß.
Auch. Und wenn man dann denkt, ich halte es so erotisch nicht aus, kurzer Blick rüber zu den Männern und doch geht noch.
Jetzt, nee, ich höre mir gleich Falco an. Weiß ich nicht. Wie heißt das? Wiener
Blut.
Wiener Blut.
Ja, no. Ja, das ist natürlich, Falco ist da schon wirklich gut. Ich empfehle sehr Austria 3. Das ist so eine Kollaboration gewesen. Guckt selber nach.
Ja, und ERV.
ERV ist sowieso immer groß, ist nicht, natürlich nicht Wien, aber...
Österreich doch, oder?
Österreich auf jeden Fall.
Das reicht mir.
Zum Schluss waren die alle, wenn ich das richtig sehe, aus Fürstenfeld.
Ich war letztens auf einem Konzert, seit langer Zeit mal wieder in Hamburg, bei Josh.
Mhm.
Ist so ein... Der hat Cordula Grün, das war so sein...
Ja.
Hit, was dann zu einem Party-Hit wurde. Ist Wiener, ein geiles Konzert im Grünspan gegeben. War super.
Ja.
Und Wiener, wenn die da irgendwas erzählen, ist immer irgendwie... Das ist ja nicht süß oder niedlich. Das
Nein.
ist ja irgendwie so diese arrogante ja. Art, wo man sagt, du Wichser, ich finde dich trotzdem nett.
Ja.
Ich habe nicht Wichser gesagt, ich habe...
Ist klar. Aber nur mal ganz kurz, wenn du wirklich Falco hören willst, es gibt eine Platte, die ich von ihm wahnsinnig liebe, nämlich die Emotional.
Okay.
Die war wirklich eine Sensation. Man muss Verschiedenstes überspringen. Dieses Coming Home, Ginny Part 2, braucht kein Mensch. Aber The Kiss of Kathleen Turner.
Okay.
Weltklasse.
Werde ich mir reintun. Bei Falco war mein Problem, wo wir vorhin bei CDs waren. Ich hatte die McDonald's Sample Monster Hits, glaube ich, den Sampler. Ja. Und da war eben Egoist drauf.
Okay, das ist aber sehr spät.
Ja, das war spät. Und Out of the Dark, die beiden.
Das ist ja, glaube ich, das Letzte. Aber
bin spät dran bei Falco.
Ja. Ja, ich war ja leider früh dran und das waren wir auch mal. Also der Kommissar ist halt puh.
Emotional. Hier vorhin wurde mir in meinen Algorithmus reingespült, Christopher, don't pay the ferryman. Und da musste ich wieder an meine Überfahrt von England nach Holland denken.
Es tut mir so leid.
Ja.
Christopher ist auch...
Oh, hübsche Töchter.
Ist dem so, weiß ich glaub, nicht.
Ja.
Eine Geisel meiner frühen Jugend, Christopher, so früh war der gar nicht. Habe ich eine ganz schlimme Konzerterlebnis mit Christopher, mit ihm persönlich. Und das.
Wo wart ihr zusammen? Udo Lindenberg.
In Hamburg. Und das erzähle ich meine lieben jungen Freunde, wenn es wieder heißt: Gefährliches Halbwissen.
Ja, sehr schön. Na denn, tschüss, gute Paul. Reise. Ciao, ciao.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.